Wir feiern heute Morgen Erntedank, aber meine Predigt geht nicht über Erntedank, deswegen werde ich kurz vor der Predigt darauf eingehen. Es ist doch herrlich, wie gut wir versorgt werden, oder? Das alles ist mal irgendwann in der Verborgenheit, in der Stille, als man noch gar nichts gesehen hat, gewachsen. Und erst, als man es geerntet hat, hat man gesehen, wie schön das ist. Und irgendwie geht jedenfalls mir so den Bezug dazu verloren, dass wir darauf angewiesen sind, dass der Herr es wachsen lässt. Wir gehen in den Supermarkt und kaufen, das ist da. Kaum einer denkt drüber nach, dass das nicht selbstverständlich ist. Ja, natürlich. Wenn du einen eigenen Garten hast und mal eine Missernte erlebt hast oder dass die Möhren dann irgendwie wurmstichig waren oder sowas, dann weißt du, dass das nicht selbstverständlich ist, dass hier gesunde Möhren liegen. Genau. Und deswegen feiern wir auch Erntedank, um uns dessen bewusst zu werden. Nicht als Vorwurf von wegen, wir kaufen im Supermarkt ein, überhaupt nicht, sondern dass uns bewusst wird, ja, der Herr lässt es wachsen, er versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Und das ist schön. Und ich danke euch allen, die ihr das mitgebracht habt und natürlich auch denen, die es dekoriert haben hier. Ihr habt das wunderschön gemacht. Danke. Es ist Frucht. Genau. Und ein bisschen gehe ich tatsächlich in der Predigt auch auf Frucht ein, wenn auch auf andere Frucht. Jesus begeistert. Tja, wer gehört hier zu Jesus? Wer ist begeistert von? Jo! Begeistert uns Jesus noch? Begeistert uns Jesus noch? Gibt's irgendwas, was dich begeistert an Jesus? Ich habe euch einen Zettel hingelegt, vielleicht hat der eine oder andere schon mal drauf geguckt. Genau aus dem Grund. Ich glaube, dass wir manchmal, ja, wir sind begeistert von Jesus, aber ausdrücken, was ist es eigentlich? Da haben wir dann manchmal unsere Schwierigkeiten. Was ist es eigentlich? Und deswegen, dieser Zettel dient dazu, das mal aufzuschreiben, mal deutlich zu machen, in Worte zu fassen. Das kann nämlich sein, dass irgendjemand dich fragt, warum folgst du Jesus? Warum bist du von Jesus begeistert? Und wenn dir dann die Worte fehlen, kannst du den anderen nicht mit der Begeisterung anstecken. Und deswegen ist es gut, auch eine Worte dafür zu haben. So ein paar Wochen vorher hatte ich mal diesen Zettel von wegen, wofür bist du Gott dankbar? Das war im Grunde das Gleiche, mal auszudrücken und mal sich bewusst zu machen, wofür bin ich Gott dankbar? Ja. Und wenn wir von Jesus begeistert sind, dann können wir auch andere anstecken. Das ist unser Motto. Wir stecken andere an mit der Begeisterung von Jesus, weil Jesus uns begeistert. Ich bin unter anderem deswegen von Jesus begeistert, weil er mich nicht so gelassen hat, wie ich war. So hättet ihr mich nicht haben wollen, glaube ich. Eine Sache will ich euch mal erzählen. Ich habe früher immer nach Vorbildern Ausschau gehalten, was auch gut ist, aber ich wollte dann immer genauso sein wie die. Zu Anfang waren das dann tolle Sachen, die ich im Fernsehen gesehen hatte oder irgendwo gelesen hatte. Aber ein Vorbild war mein Pastor in Nienburg, Johannes Justus, der ist jetzt unser Präses, der war 12 Jahre lang mein Pastor. Und ich habe immer zu Johannes aufgeschaut. Und er war mein Vorbild. Und ich wollte immer so sein wie er. Er war total diszipliniert. Das hat mich immer fasziniert. Der hat die Gemeinde vorangebracht, auch eine kleine Gemeinde, nicht größer als wir, strategisch, klug und sie ist gewachsen. Ich fand das faszinierend, wie er das gemacht hat. Wie er mit seinen Mitarbeitern, auch mit mir, umgegangen ist. Auch wenn es mal schwierig wurde. Ich habe Johannes echt immer bewundert, wie er das machen konnte. Und vor allen Dingen seine Hingabe an den Herrn. Es war immer... genau. Auch das... Danke, Ingrid. Ja. Ihr fällt sowas auf, mir nicht. Ich habe keinen Spiegel vor mir. Genau, also er hat auch seiner Frau geguckt, die hat ihm dann immer ein Schild hingehalten, wenn er zu schnell predigte. Genau, das macht Ingrid nicht, aber braucht sie hoffentlich auch nicht. Gut, seine Hingabe an den Herrn, also man spürte ihm das ab, dass er total Gott hingegeben war, dass das wirklich das Erste war in seinem Leben. Überall, das spürte man ihm ab. So, für mich war das, also Johannes, ich gucke immer noch zu ihm auf, er ist immer noch Vorbild, aber ich habe immer versucht, so zu sein wie Johannes. Und irgendwann, an einem Punkt habe ich festgestellt, nein, ich bin Stefan, ich kann nicht Johannes sein. Ja, er ist mein Vorbild, ich kann dem nacheifern, aber ich kann nie so sein wie Johannes, weil Johannes ist Johannes. Und ich bin Stefan. Und ich bin anders als Johannes. Und mir das einzugestehen, das war hilfreich, das war ein Schritt, mich annehmen zu können, wie ich bin. Aber ich war noch nicht fertig. Ein paar Jahre später hat der Herr mir mal im Gebet gezeigt, ich bin neidisch auf meinen Bruder. Mein Bruder ist ein bisschen älter als ich oder war ein bisschen älter. Der hat studiert. Ich habe mein Abi nicht gemacht, nicht geschafft. So, der hat studiert. Der war Pilot bei German Wings, also hat Verkehrsflugzeuge geflogen. Fand ich schon toll, faszinierend. Er hat ein Haus gebaut. Dem ging's finanziell richtig gut. Ja, Frau, Kind. So, ich habe immer so. Andi war für mich auch so. Erstrebenswert, so will ich sein. Und dann sagt der Herr, Stefan, warum bist du neidisch auf deinen Bruder? Was hat er mehr als du? Du hast mich. Ich habe dich gefunden. Du bist gerettet, du bist erlöst. Das ist das Allererste. Das war mein Bruder nicht. Du bist immer noch glücklich verheiratet. Das ist eine Seltenheit in meiner Familie. Also ich meine jetzt nicht meine Söhne, sondern mein Vater war zweimal verheiratet, mein Bruder war das zweite Mal verheiratet. Es gibt kaum jemanden in meiner Familie, der nur einmal verheiratet war. Ich kann wirklich so, ja, ich bin immer noch glücklich verheiratet. Das ist... Du bist gesund. Mein Bruder hatte Krebs. Und du bist in deine Berufung hineingekommen. Du hast das gefunden und arbeitest in dem, was dir immer schon auf dem Herzen lag. Warum bist du neidisch? Und ich habe mich geschämt, dass ich neidisch bin. Und sag, ja, Herr, du hast ja recht. Du hast ja recht. Danke, dass du mir das gezeigt hast, vor Augen geführt hast. Ich habe überhaupt keinen Grund, neidisch zu sein. Du hast mich so reich gesegnet. Wirklich in so vielen Dingen. Das heißt nicht, es ist vollkommen alles gut. Es gibt immer Dinge, aber nein, du hast mich gesegnet. Und ich habe überhaupt keinen Grund, neidisch zu sein. Und das hat mir geholfen, dass der Herr mir die Augen geöffnet hat, hat mir geholfen zu sagen so, ja, ich bin der, ich bin. Und ich danke dir dafür, dass du mich so geleitet und geführt hast und mir geholfen hast, so zu werden, wie ich bin. Mich selber anzunehmen, da hatte ich bisher immer Schwierigkeiten. Neid ist immer eine Sache, ich will anders sein, als ich eigentlich bin. Ich will so sein wie andere. So, da hat der Herr mir total geholfen, hat den Blick auf mich selber, auf meinen, dass ich mich selber lieben kann und annehmen kann. Das hat er mir geholfen. Und das hat mein Leben verändert. Ich bin begeistert von Jesus, weil er mich verändert hat, weil er mich nicht so gelassen hat, weil er in mich investiert hat, weil er mich nicht aufgegeben hat, auch wenn ich Zweifel an mir oder auch an ihm hatte. Ich weiß, dass er mich liebt. Das ist ein Grund, warum ich von Jesus begeistert bin. Ich könnte noch mehr sagen, aber so, und nur wer begeistert ist, kann auch andere damit anstecken. Wenn du mürrisch durch die Gegend läufst und sagst, mir geht's ja so schlecht, wen steckst du damit an oder wer will damit angesteckt werden? Die nehmen alle Reis aus und sagen, mit dem will ich im Moment gar nichts zu tun haben. Wenn es denen besser geht, dann rede ich mal mit denen. So, aber wer begeistert ist, der zieht Leute an. Womit wollen wir andere anstecken? mit dem, was wir wissen, mit dem, was wir sind, mit dem, was wir können oder vielleicht mit dem, wie wir aussehen? Ja, wir können mit unserem Aussehen tatsächlich. Die Deutschen haben im letzten Jahr 1,6 Milliarden Euro für dekorative Schönheitsprodukte ausgegeben. Also nicht alle Kosmetik, das ist noch viel, viel mehr, dekorative Schönheitsprodukte. Die haben Geld dafür ausgegeben, dass sie schöner aussehen, als sie eigentlich sind. Ich sage das jetzt mal ein bisschen salopp. Ich habe ja überhaupt nichts gegen Lippenstifte oder was weiß ich, ne, oder Wimperntusche oder sonst was. Aber ne, versteht ihr? Man macht sich schöner, als man eigentlich ist. Warum eigentlich? Wollen wir andere damit anstecken, begeistern? Ja, kann man. So, der äußere Schein, aber genau das, Hanne, wie lange hält das? Damit kannst du sicherlich Menschen beeindrucken und Aufmerksamkeit gewinnen. Aber ist es das, was wir eigentlich wollen? Also mir geht es eigentlich eher darum, dass ich die Herzen erreichen will und nicht jemanden beeindrucken will. Und das wirst du nur, wenn du mit ihnen auch deine Schwächen teilst. Gib's zu. Du hast Jesus nicht in dein Leben eingeladen, weil du so schlau oder so stark warst. Weil in deinem Leben alles in Ordnung war und du vollkommen glücklich mit dir und der Welt bist. Du hast Jesus eingeladen, weil du ihn brauchst. Und du brauchst ihn immer noch. Ja, das ist auch gut so. Genau. Ich weiß jedenfalls, ich bin ohne ihn verloren. Wenn er sich zurückziehen würde in meinem Beruf, wenn er mir nicht seinen Segen geben würde, ich wäre aufgeschmissen. Das meiste, was ich mache in meinem Beruf, da bin ich auf Jesus angewiesen. Wenn er nicht segnet, stehe ich da mit leeren Händen. Ich kann vielleicht gut reden, aber das hilft nicht. Der Herr muss wirken. Für mich wäre es unvorstellbar, nur einfach so zu tun, als ob. Das kann man, ja. Aber für mich wäre das unvorstellbar. Heuchler sind nicht glaubwürdig. Man kann Menschen eine Zeit lang was vormachen, den frommen Christen spielen. Und manche Christen versuchen das auch. Menschen lassen sich täuschen. Ich lasse mich auch oft täuschen von Menschen. Aber wehe, wenn sie dich erleben, wie du wirklich bist. Wenn du einerseits fromm redest und sie dich in einer anderen Situation erleben, nicht sonntags beim Gottesdienst, wie du dann wirklich bist, dann machst du all das, was du über Jesus gesagt hast, zunichte. Dann ist es für sie Lüge, weil du nicht glaubwürdig bist. Selbst wenn es die Wahrheit ist. Aber du musst dahinter stehen. Du musst leben, das, was du sagst. Sonst funktioniert das nicht. Heuchler sind nicht glaubwürdig. Und deswegen geht Jesus mit Heuchlern ganz hart ins Gericht. Er konfrontiert sie. Normalerweise ist Jesus mit jedem lieb, begegnet ihm mit Freundlichkeit. Aber Heuchlern, die konfrontiert er. Denen sagt er ganz klar, was Sache ist. In der Regel, in den Evangelien lesen wir überwiegend von Heuchlern, von den Pharisäern. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, das heißt die, die es eigentlich wissen müssen, die Bibel gut kennen und die ihren Auftrag darin sehen, anderen genau das beizubringen, was in der Bibel steht, was Gott ihnen gesagt hat. So, und das tun sie. Sie bringen ihnen das bei, aber sie leben nicht danach. Matthäus 23, Vers 25. Da sagt Jesus, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, aber inwendig sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Was sagt er damit? So außen putzt ihr euch, Das ist ein Bild. Außen putzt ihr euch, richtet euch her, habt was Schönes an, die Kragen sind auch alle draußen, ja, und Schlips und was weiß ich nicht alles. Und ihr seid, gebt euch ganz, ganz fromm. Aber innen drin, in eurem Herzen, habt ihr was ganz anderes. Da beraubt ihr die Leute und ihr habt schlechte Gedanken und all das. Und das, was innen drin ist, das kommt irgendwann auch raus. Das bleibt nicht in uns drin. So, das Innere stimmt mit dem Äußeren überhaupt nicht überein. Das sind Heuchler. Wer so lebt, ja, nach außen einen frommen Schein aufbauen und innerlich ganz andere Gedanken haben, der ist innerlich zerrissen. Ich bedauere die Menschen, die das versuchen. Es geht heute Morgen um Aufrichtigkeit. Lass uns aufrichtig sein und auch zugeben, wie es in uns geht. Und wenn wir schlechte Gedanken haben, dann dürfen wir das zugeben. Aber nicht irgendwie nach außen hin einen frommen Schein, weil das ist unglaubwürdig. Selbst wenn Menschen darauf reinfallen, Jesus fällt auf sowas niemals rein, der kennt unsere Herzen, der weiß, wie es in uns aussieht. Deswegen konnte er das den Pharisäern auch sagen. Der wusste ganz genau, wie die denken. Und noch härter, in Vers 13, im gleichen Kapitel, aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäern, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein und die, die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. So, was meint das? Sie reden über Gott und von Gott und meinen den Leuten damit zu sagen, so ihr, da müsst ihr hin, ihr müsst euch mit Gott gut stellen, ja? Ihr sollt eine gute Beziehung zu Gott haben. Sie selber tun es nicht. Sie selber handeln nicht so, das heißt, sie selber verwehren sich, in das Reich Gottes hineinzukommen, mit Gott wirklich zu leben, eine Hingabe zu Gott zu haben, Gott zu lieben, Gott zu ehren und Gott zu dienen. Das tun sie nicht. Aber indem sie genau das nicht tun, verhindern sie, weil die anderen Leute gucken auf sie, weil das sind ja die Frommen und sie machen es ihnen nach. Sie sind die Vorbilder und damit verhindern sie, dass auch andere hineinkommen. Welch ein Urteil. Ich möchte niemals, dass irgendjemand von uns unter dieses Urteil kommt. Dass wir nur vorgeben, fromm zu sein und andere damit hindern, zu Gott zu kommen. Wir sollten unser Leben so leben, dass jeder an uns sieht, wie man zu Gott kommt und wie man mit Gott lebt. Und zwar ehrlich und aufrichtig. Das Innere muss mit dem Äußeren zusammenstimmen. Sonst verhindern wir, dass Menschen hineinkommen. Es ist so viel einfacher, die Maske fallen zu lassen, die fromme Maske fallen zu lassen und ehrlich zu sein. Ehrlich und aufrichtig zu sein, seine Schwächen, seine Zweifel zuzugeben. Gibt es irgendjemanden, der ohne Zweifel, ohne Schwäche ist? Wir sind Menschen. Wir sind nicht perfekt. Wir möchten es gerne sein. Ich wollte das auch immer sein. Ich wollte immer perfekt sein. Ich bin nicht perfekt. Ich habe meine Fehler und ich habe meine Schwächen. Und ich darf das zugeben. Das ist viel authentischer und glaubwürdiger, als wenn ich so tun, als ob. Als wenn ich alles wüsste und alles könnte. Ich brauche nicht perfekt zu sein, um zu Jesus zu kommen und von Jesus geliebt zu werden. Jesus liebt mich so, wie ich bin. Als ich zu ihm gekommen bin, ich habe ja vorhin ein bisschen was erzählt, da war vieles, was nicht so sein sollte wie jetzt. Jesus weiß das und er liebt mich trotzdem. Und er investiert in mich hinein und gibt mir die Möglichkeit, dass ich verändert werde durch seine Kraft, durch seine Hilfe. Er macht mich besser, aber ich weiß, dass ich immer noch nicht fertig bin. Das liegt nicht an Jesus, das liegt an mir. Ich glaube, perfekt wäre die sowieso nie im Himmel. Ja, ist auch nicht notwendig, dass er verlangt Jesus auch nicht von mir. Er verlangt nicht von mir, perfekt zu sein, sondern er verlangt von mir, aufrichtig und ehrlich zu sein. Damit kann er am allerbesten umgehen. Wenn ich irgendwas verbockt habe, falsch gemacht habe, dann kann ich so tun, als wenn das gar nicht passiert wäre. Habe ich auch oft genug gemacht. Aber dann wird mir die Schuld nicht erlassen. Wenn ich sage zu ihr, nö, ich habe nichts gemacht, das war jemand anders. Ich bin doch gar nicht schuld daran. Wenn ich aber daran schuld bin, dann kann er mir nicht vergeben. Er kann mir nur dann vergeben, wenn ich sage, ja, Jesus, ich habe Mist gebaut. Das tut mir leid. Und dann vergibt er mir und reinigt mich und ich bin die Sache los. Aber solange ich das nicht mache, wird sie mir zugerechnet und hängt mir als Last auf meiner Schulter. Heucheln bringt nichts. Ehrlich sein, aufrichtig sein, auch gegen Menschen. Und selbst wenn du Fehler zugibst und andere dich belächeln und sagen, ach du Loser. Sie sind die Loser, wenn sie über dich lächeln und stolz dich erheben über dich. Du bist mit Gott im Reinen. Das ist viel wichtiger. Und du bist ehrlich und aufrichtig. Das ist viel wichtiger, viel wertvoller, als perfekt zu sein oder perfekt zu scheinen. Zu Superhelden, zu perfekten Leuten schaut man vielleicht auf. Aber sie sind unnahbar. Du wirst nie so sein wie sie. Aber Normalos mit ihren Schwächen und Fehlern, die kannst du umarmen. Den kannst du dich nähern, die kannst du umarmen. Die sind auf deiner Höhe. Willst du lieber umarmt werden oder dass alle dich anhimmeln und dass du einsam bist? Anstecken können wir Menschen nur dann, wenn wir nahbar sind, wenn wir unsere Schwächen zugeben. Und wir wollen anstecken, oder? Das ist doch hoffentlich nicht nur ein Spruch, den wir machen. Wir wollen Menschen anstecken mit der Begeisterung von Jesus. Und dazu müssen wir nahbar sein, dazu müssen wir ehrlich sein und auch unsere Fehler zugeben. Wir können das nicht aus eigener Kraft. Und mir ist bewusst, dass der Maßstab, so ehrlich zu sein, alles auch rauslassen zu dürfen, meine Schwächen zuzugeben, das ist nicht einfach. Mir widerstrebt das, ich bin ein stolzer Mensch. Und ich mag nicht gerne Fehler zugeben. Vielleicht geht dem einen oder anderen das ja auch so. Vielleicht bin ich ja nicht alleine. Nein, mir widerstrebt das, Fehler zuzugeben. So, aber ich kann sagen, Jesus, ich weiß, dass das besser ist, also ich brauche deine Hilfe dazu. Von alleine schaffe ich das nicht. Und das ist es. Wenn du es versuchst, aus eigener Kraft zu schaffen, ja, es klingt ja so, als wenn man das machen könnte, so alles rauslassen, ja, und alles. Wenn du es versuchst aus eigener Kraft, wirst du früher oder später zum Heuchler, weil du wirst es nicht schaffen, kann ich dir versprechen. Du wirst es nicht schaffen aus eigener Kraft, du brauchst Jesus dazu. Auch da müssen wir ehrlich sein und aufrichtig sein, aus eigener Kraft schaffen wir das nicht. Es kann auch sein, dass du aufgibst und sagst, nee, das schaffe ich sowieso nicht, also lasse ich's, das geht auch. Ja, aber wenn du es versuchst trotzdem, ja, dann sage ich dir, du wirst zum Heuchler. Und das wollen wir nicht. Es ist nur dann möglich, wenn wir ein neues Herz von Gott bekommen. Und wer Jesus sein Leben gegeben hat, der hat ein neues Herz bekommen und der hat die Verbindung zu Gott bekommen, dem Vater, und auch die Verbindung zu seiner Kraft, dieser übernatürlichen Kraft, die uns verändert. Ja, das geschieht nicht automatisch. Wir müssen auch immer Ja sagen. Wir müssen tatsächlich auch mit ihm zusammenarbeiten. Wir müssen seine Kraft in Anspruch nehmen. Aber die Kraft, die kommt nicht von uns, die kommt von ihm. Und es ist möglich. Es ist möglich. Der Herr verändert dich. Wenn wir das wollen. Wenn du das willst. So, wir müssen dazu neu geboren werden. So sagt die Bibel. Neugeboren, nicht nochmal wieder in Mutterleib und als Baby geboren werden. Nein, es geht darum, als Erwachsener, als schon da so ein Mensch, aber das Innere muss neu geboren werden. Das meint ein neues Herz bekommen. Das Innere muss neu geboren werden. Das heißt, wieder mit Gott zusammengebracht werden. Und sein Geist wohnt in uns, der ist dann lebendig und kann wieder mit Gott kommunizieren und Gottes Kraft in Anspruch nehmen. Das ist die Neugeburt. Und die geschieht nur, wenn wir unser Leben Jesus geben. Wenn wir uns ihm anvertrauen und sagen, so Jesus, du darfst mein Leben leiten. Wenn wir es aus unserer eigenen Kraft machen, aufrichtig sein, ehrlich sein, dann kann das auch zum Schaden dienen. Dann kann das auch daneben gehen. Wir können andere Leute damit belasten und einfach etwas auskotzen über sie, was ihnen gar nicht gilt oder was sie belastet. So Aufrichtigkeit an sich ist eine gute Sache, aber sie muss auch richtig im richtigen Maß geschehen. Ich gebe euch mal ein Beispiel, auch wenn das bisschen komisch ist vielleicht, aber Aufrichtigkeit kann auch verletzend oder schroff sein oder bösartig. Ein Beispiel. Ein Mann kommt aus dem Supermarkt, geht zu seinem Auto, will seinen Einkauf da reinpacken und sieht, sein Auto ist angefahren worden, vorne der Kühler ist eingedrückt. Und er ärgert sich, er guckt sich um, gibt es irgendjemanden, der das gemacht haben könnte, er sieht keinen. Und er fängt schon an, sich richtig zu ärgern, dann sieht er, ach, da hängt ein Zettel hinterm Scheibenwischer. Er nimmt den Zettel und liest. Während ich diesen Zettel schreibe, beobachten mich 16 Leute. Sie alle glauben, dass ich ihnen meinen Namen und Adresse aufschreibe. Aber genau das tue ich nicht. Völlig ehrlich und bösartig, oder? So, das ist doch nicht die Aufrichtigkeit, die in unserem Leben wachsen soll oder die wir an den Tag legen sollen. Wir sollen doch nicht bösartig sein. Aufrichtig, wirklich aufrichtig wäre gewesen, so, ich schreibe meinen Namen und Adresse auf, am besten sogar daneben stehen, das ist alles andere strafbar übrigens, nur mal nebenher, falls man das nicht weiß oder falls du das nicht weißt, du musst daneben stehen bleiben, bis derjenige da ist. So, das ist bösartig. Man kann auch Aufrichtigkeit, ziemlich jede Sache, die als gute Frucht da ist, kann man auch negativ gebrauchen. Und der Teufel ist Meister darin, alles umzukehren, auch das Gute umzukehren in was Böses. So Aufrichtigkeit ohne Freundlichkeit, ohne Liebe kann Mist sein. Und deswegen brauchen wir Gottes Geist, dass der diese Frucht in uns wirkt und nichts Böses dabei rauskommt. Frucht. Aufrichtigkeit ist eine Frucht des Geistes. Der Geist Gottes wirkt sie in uns. Die wächst im Verborgenen und wird immer größer. Genau wie eine Möhre. Zu Anfang siehst du nur das Grüne außen drauf, aber die eigentliche Frucht, die ist in der Erde. Und du siehst erst, wie groß sie ist, wenn sie zum Vorschein kommt, wenn du sie lebst. Und wenn sie gut ist, dann schmeckt sie auch gut. Wenn die Aufrichtigkeit gut und freundlich ist, gepaart mit Freundlichkeit und mit Liebe, dann wird sie auch gut schmecken. Die Frucht, die in uns wachsen soll, soll gut sein. Und dann wird sie anstecken, dann werden die Leute mehr davon haben wollen. Versteht ihr, was ich meine damit? So, Aufrichtigkeit gewirkt durch den Geist Gottes ist eine gute Sache, ist ein Wert, eine Frucht in uns, die wachsen darf, die immer mehr zunehmen darf. Aber sie muss gepaart sein mit Freundlichkeit. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt. Ich spreche ja über Werte, über Dinge, wie wir leben sollen, was der Maßstab in unserem Leben ist, wonach wir uns richten sollen. So Aufrichtigkeit ist ein Wert und die Freundlichkeit gehört mit dazu. Im Grunde gehören alle Werte, über die ich rede, sind keine, so ich suche mir mal was aus, was ich machen könnte, die gehören alle zusammen. Es ist eine Frucht des Geistes, aber sie ist vielfältig. Ja, so Freundlichkeit. Freundlichkeit tut Menschen gut. Freundliche Menschen sind angenommen, sie werden gerne, wie ich das vorhin gesagt habe, mürrische Leute, so griesgrämige, damit bist du nicht gerne zusammen. Mit freundlichen Leuten bist du gerne zusammen. Die sind anziehend. Mal so, denk mal drüber nach, von wem lässt du dich lieber beraten, wenn du einkaufen gehst? Von einer Verkäuferin, die dich freundlich anlächelt? Oder der, die mürrisch ihrer Arbeit nachgeht. Und was willst du denn von mir? Stör mich nicht bei meiner Arbeit. Von wem lässt du dich lieber beraten? Logischerweise von der Freundin. Also mir geht's jedenfalls so. Vielleicht gehst du ja anders in Einkaufen, aber ich gehe lieber zu einer Freundin. Da gehe ich auch lieber, ehrlich gesagt, wenn ich in einen Laden gehe und die behandeln mich so, als wenn ich sie stören würde, ja, wenn ich bei Ihnen einkaufe, da gehe ich nicht gerne wieder hin, selbst wenn das billiger sein sollte. Ich gehe lieber in einen Laden, wo man mich freundlich behandelt. So, und andersrum ist das natürlich auch so. Leute sind lieber mit mir zusammen, wenn ich freundlich bin, als wenn ich mürrisch bin. Oder ein Griesgram. So, wenn du also mit jemandem redest und dem von deinem Glauben erzählst und lässt ihn überhaupt nicht zu Wort kommen, sondern redest nur auf ihn ein, Hauptsache, du hast dein Zeugnis abgeliefert. Meinst du, das kommt gut an? Ja, ich habe sowas schon erlebt. Ist keiner hier aus der Gemeinde, also braucht keine Angst zu haben. Der haben wir sogar eingeladen. Aber lass mal außen vor. Ich möchte nicht derjenige sein, der da belatschert wird. Und ich habe das erlebt, dass die Leute dann ja sagen, Hauptsache, dass sie wegkommen. Das ist weder authentisch noch ehrlich, noch ist das freundlich. Wenn jemand das nicht hören will, was ich ihm erzähle, dann muss ich ihm das nicht aufdrängen. Das ist unfreundlich. Wenn eine Verkäuferin mir unbedingt was andrehen will, oder ein Verkäufer kann das genauso sagen, mir unbedingt was andrehen will, was ich eigentlich gar nicht haben will, das ist nicht freundlich. Da fühle ich mich bedrängt. Und ich will frei selber entscheiden. Und das darf ich auch. Ja, und genauso ist es mit dem Glauben. Wenn jemand sagt, nein, das will ich nicht hören, dann lasse ich ihn in Ruhe. Sprüche 16, Vers 24. Freundliche Worte sind wie Honig, süß für die Seele und für den Körper gesund. Also wenn du jemanden Kranken kennst, dann erzähl ihm nichts, dass du das auch schon gehabt hast oder Tante sowieso genau die gleichen Probleme hat. Und es gibt ja so viele Leute, die das Gleiche haben. Nein, gib ihm freundliche Worte und erzähl nicht auch noch von Krankheit. Sag, dass er gut aussieht, wenn er gut aussieht. Ehrlich solltest du schon bleiben. Ja? Aber erzähl ihm was Schönes. Freundliche Worte. Geh freundlich mit ihm um. Du kannst ja mal ausprobieren, wenn du das nächste Mal einkaufen gehst und kommst an die Kasse, möglichst so kurz vor Feierabend. Die Kassiererin, total genervt, sitzt schon 8 Stunden lang und tippt nur und ist von zig Leuten angemault worden. Gib ihr doch mal ein freundliches Wort. Sag Dankeschön. Dankeschön, dass Sie hier sitzen und mich abkassieren. Sonst wird sie nämlich nicht rauskommen aus dem Laden. Also, wir dürfen ruhig dankbar sein, dass sie diesen Job tut. Ja, gib ihr mal ein freundliches Wort. Zauber mal ein Lächeln auf ihr Gesicht. Oder schenk ihr was Nettes. So wie Osania, die hat immer irgendwelche Herzen oder sonst irgendwas dabei. Ja? Einfach was Freundliches. Das muss gar nichts Großes sein. Das muss auch nicht gleich das halbe Evangelium sein. Einfach mal Freundlichkeit. Und guck mal, was dabei passiert. Ich denke, wir haben die Möglichkeit, tatsächlich über Freundlichkeit Menschen zu verändern und auch Atmosphäre zu verändern, indem wir freundlich sind mit anderen. Neulich hat mich mal die Dame von der Allerzeitung wieder angerufen, zum zigsten Mal. Ich habe schon ab und zu mal gratis die Zeitung gekriegt, aber so, ich will sie dann immer nicht, ich bestelle sie auch nicht, aber die rufen immer und immer und immer mehr wieder an und irgendwann nervt mich das. Aber ich war freundlich zu ihr. Weil sie kann doch auch nichts dafür. Sie ist gezwungen, sie wird dafür bezahlt. Und natürlich, wie sollen sie denn Zeitungen verkaufen, wenn sie nicht die Kunden anrufen? Ich bin freundlich, trotzdem mich das immer wieder nervt, diese Anrufe, aber ich werde trotzdem freundlich zu ihr. Und ganz ehrlich, die hat nicht gedrängelt. Ich kenne auch andere, die dann, und nochmal, und wollen sie nicht, und denken sie nochmal darüber, nein, die hat nicht groß gedrängelt. Ich habe ihr erklärt, warum, ganz freundlich, ganz nett, und das hat sie akzeptiert. Und ich war sie viel früher los, als wenn ich maulig gewesen wäre. Und ich glaube, manchmal, wenn du sie dann anpampst und, weil du genervt bist, damit versaust du ihr den Tag. Aber du kannst durch so eine Freundlichkeit kannst du ihr den Tag retten. Und überleg mal, das ist jetzt volle Spekulation, aber weißt du, wenn du freundlich bist Und sie erlebt abends, dass sie irgendjemand vom Glauben erzählt. Und ihr Tag ist nicht verdorben, weil mich einer freundlich war an dem Tag. Und das hat ihr den Tag gerettet. Dann hört sie vielleicht auch abends zu, wenn ihr jemand von Jesus erzählt. Überleg mal. Dann hast du die Tür dafür geöffnet, damit jemand anders ihr Zeugnis geben kann. Manchmal hat das Auswirkungen, wenn wir freundlich sind. Nur freundlich. Dann hast du das Evangelium mit verbreitet. Nicht alleine, sondern mit dem anderen zusammen. Wäre das nicht toll? Osania hat bei unserer Gemeindefreizeit die Aufmerksamkeit von einer ganzen Gruppe jungen Schiedsrichtern auf sich gezogen. Warum? Weil sie freundlich war. Sie hatte vom Herrn diesen Impuls, geh zu denen und erzähle ihnen vom Glauben. Und dann hat sie ihre Sachen zusammengepackt und hat sich vor diese jungen Männer dahingestellt, eine ganze Gruppe. Und die kleine Osania. Und sie war freundlich, sie hat die angelächelt und hat ihnen was erzählt und die haben zugehört, die sind stehen geblieben. Ich hätte mich das nicht getraut. Aber Osania kriegt das hin. Am Abend haben wir Lagerfeuer gemacht. Tobi hat die Gitarre dabei, wir haben gesungen. Und dann standen zwei von diesen jungen Leuten so ein bisschen im Dunkeln, im Abseits und kamen immer ein bisschen näher. Und irgendwann fragten sie, ob sie sich dazusetzen dürften. Natürlich haben wir sie dazugeholt, freundlich, einladend. Und dann sind wir freundlich mit ihnen um und dann haben wir uns freundlich mit ihnen unterhalten. Und dann war Offenheit da, auch über das Evangelium zu reden, Zeugnis zu geben. Alex und Kalle haben ihnen gleich erzählt, wie es ihnen ging, wie sie Jesus kennengelernt haben und was er mit ihnen gemacht hat. Und die haben zugehört. Die fühlten sich wohl. Wir sind freundlich mit ihnen umgegangen. Freundlichkeit ist ein Türöffner. Wenn wir gesagt haben, nee, wir wollen unter uns bleiben, ihr seid unheilig. Naja, würden wir nicht machen, aber trotzdem. Freundlichkeit verändert die Atmosphäre und verändert Menschen. Aber wie für die Aufrichtigkeit, Freundlichkeit darf nicht aufgesetzt sein. Es gibt auch, kennt ihr das? Die grinsen dich an, ja, und du merkst schon, das ist eigentlich keine wirkliche Freundlichkeit, sondern irgendwo, nein. Wenn Freundlichkeit, dann aufrichtig und ehrlich. Und wenn du im Moment, wenn es dir nicht gut geht, wenn du mies drauf bist, wenn dich alles nervt, ja bitte, dann kannst du nicht freundlich sein, das ist normal. Und dann versuche es auch nicht freundlich zu sein, in dem Sinne von wegen, weil du ein Lächeln aufsetzt. Nein, das geht dann nicht. Weißt du, was du dann machen kannst? Dann kannst du sagen, mir geht's im Moment nicht gut. Punkt, das reicht. Das darfst du sagen. Wir dürfen aufrichtig sein. Nur ein Grinsen aufsetzen, das ist eine Maske. Und Leute durchschauen das. Und was ich machen kann, sagen, so Jesus, mir geht's so bescheiden. Und ich will nicht, dass es mir so bescheiden geht. Ich will auch nicht alle Leute anpampen und ich will nicht genervt sein von allem und jedem. Ich brauche deine Hilfe. Auch da, auch Freundlichkeit ist eine Frucht von Gott. Wir müssen es nicht aus eigener Kraft produzieren, das wird nichts, das wird keine Freundlichkeit. Aber wenn sie von Gott kommt, wenn sie von Gott in uns gewirkt wird, selbst gegen die, die wir nicht mögen. Jesus sagt sogar, liebet eure Feinde. Das heißt auch, seid freundlich mit ihnen. Wow, kann ich das von mir aus? Nein, nur wenn Gott das in mir wirkt. Ich kann es nicht aus mir heraus. Es ist eine Frucht, genauso wie diese Früchte hier. Es ist eine Frucht, die in uns wächst. Und wie können diese Früchte wachsen? Sie müssen, Jesus bringt dieses Beispiel bei Weintrauben. Weintrauben können nur dann wachsen, wenn sie am Weinstock dran sind. Wenn ich getrennt bin von Jesus, kann ich nicht wachsen, kann meine Frucht nicht wachsen. Weintrauben wachsen nur dann, wenn sie an dem Weinstock sitzen. Wenn sie den Saft vom Weinstock kriegen, dann fangen sie an zu wachsen. Sie bringen das nicht selber hervor, sondern sie wachsen, weil Gott das so angelegt hat. So, wenn ich nicht an Gott bleibe, wenn ich mich nicht an ihn anschließe, dann fließt da nichts. Und dann werden die Weintrauben kümmerlich, die würde ich hier nicht hinlegen. Kaum zu sehen. Sauer. Nein, wir wollen süße Weintrauben. Wir wollen pralle Weintrauben. Und dazu brauchen wir den Anschluss an unseren Herrn. Sonst kann das nicht wachsen. Wenn wir als Gemeinde glaubwürdig sein wollen, dann müssen wir nicht nur sagen, was wir glauben, sondern wir müssen es leben. Da muss die Frucht unter anderem von Freundlichkeit und Aufrichtigkeit in uns wachsen. Da müssen wir aufrichtig und freundlich sein. Ansonsten sind wir nicht glaubwürdig. Wir müssen die ganzen Werte, und ich sag mal, bei meinem Wertekatalog, über das predige, der ist mit Sicherheit nicht vollständig. Das sind einige, die mir wichtig waren, über die ich reden wollte, die auch in der Bibel stehen. Wir müssen alle Werte in uns wachsen. Und dann wird sichtbar, dass wir von Jesus begeistert sind. Zumindest dann, wenn uns bewusst wird, dass das nicht von uns aus ist, sondern von ihm gewirkt. Ja, das muss mir schon bewusst sein. Ich kann ja auch sagen, ach, was bin ich für ein toller Kerl. Ich bin ja so freundlich gewesen heute. Nein, ich darf demütig sein, so Herr, ich schaff's nicht von mir aus, aber du gibst es mir und ich bin froh darüber. Ja, ich bin freundlich, aber weil du es mir gegeben hast. Dann werden wir ansteckend. Wer möchte das gerne essen? Das sieht doch lecker aus, oder? Möchtest du so lecker aussehen, in dem Sinne, oder lecker sein? Versteht ihr die? Ich brauche das nicht zu erklären. So lecker sollen wir sein, dann werden wir ansteckend. Verstehst du? Dann werden Leute uns fragen, wenn wir freundlich sind, aufrichtig, liebevoll, großzügig, hilfsbereit. Dann werden wir ansteckend. Dann wollen Leute gerne was mit uns zu tun haben. Es ist eine Frucht des Geistes in uns. Und sie wächst, wenn wir von Jesus begeistert sind und ihm folgen. Und deswegen nochmal Erinnerung, ihr könnt ihn auch wegschmeißen, aber nutzt ihn. Schreibt's auf, warum ihr von Jesus begeistert seid. Und guckt euch das immer wieder an, weil letztendlich auch da, ich komme noch immer wieder dazu, wenn ich von Jesus begeistert bin, dann danke ich ihm auch, dann nehme ich Kontakt mit ihm auf, dann sage ich, danke Jesus, dass du da bist. Danke Jesus, dass du wirkst. Wenn du möchtest, dass diese Frucht in dir wächst und du hast Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen, dann möchte ich dich heute Morgen einladen dazu. Nicht zwingen, du musst es selber wissen, aber wenn diese Frucht in dir wachsen soll, dann lad Jesus in dein Leben ein. Schließ dich an die Kraft Gottes, damit das wachsen kann in dir und das wächst, das garantiere ich dir. Der Herr ist hier, er wartet auf dich, dass du kommst. Du darfst, gleich nach dem Gottesdienst, da hinten ist die Gebetsecke, dort darfst du dich hinwenden und da darfst du sagen, was dein Anliegen ist. Auch andere Anliegen natürlich, aber wenn du zu Jesus kommen willst, wir zeigen dir den Weg und gehen mit dir rein. Und wenn du sagst, so, ich habe Jesus schon längst in meinem Leben angenommen, aber mir ist die Frucht noch zu wenig, dann darfst du sagen, so Herr, Heiliger Geist, komm über mich. Ich bitte dich um deine Kraft. Komm du in mich hinein und wirke die Frucht, die göttliche Frucht, damit ich ansteckend werde. Ich möchte, dass Menschen in den Himmel kommen. Ich möchte, dass Menschen gerettet werden und erlöst werden. Dass sie nicht verloren gehen. Dass sie nicht missmutig und mit Last in diesem Leben bleiben, sondern dass sie von Jesus geleitet und geführt und gesegnet sind. Das ist mein Wunsch. Und dazu sind wir hier. Das ist unser Auftrag. Und wir haben uns vorgenommen, dass die Menschen, die hier im Lagberg wohnen, Jesus kennenlernen. Dass sie wissen, so. Und wir sind dafür da. Wir sind dafür da. Wir feiern nicht nur Gottesdienst hier, sondern wir wollen auch zu den Menschen gehen und ihnen genau das sagen. Warum wir von Jesus begeistert sind. Und wir wollen sie anstecken mit Jesus. Ich möchte beten für uns. Herr, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für deine Kraft und deine Gegenwart. Ich danke dir, dass dein Geist unter uns wirkt, Herr. Ich danke dir, dass du Frucht in uns hervorbringst durch deine Kraft. Und ich weiß, dass du viel, viel mehr tust als das. Du bist der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der uns geschaffen hat und der gekommen ist, um uns zu erlösen, Herr, uns zu befreien. Auch zu heilen. Und ich danke dir für deine Kraft, die jetzt heute Morgen hier ist Und wir wollen deine Kraft spüren in jeder Hinsicht, in Erlösung, Befreiung und auch Heilung. Und ich danke dir, dass du da bist und wirkst. Amen.